kannst du ein bisschen einsummen.
So weit nach vorne. So. Ja, da ist noch voll der Belag bei mir.
Bisschen gern.
Stimm dich, der Detektor FM Podcast für gutes Singen und Sprechen. Präsentiert von Islamed Voice. Fürsorge für Hals und Stimme. Mehr Infos unter isla.de.
Jetzt haben wir auf jeden Fall auch dokumentiert, dass wir uns wirklich aufgewärmt haben. Warum das so wichtig ist, das wird im Laufe dieser Folge hoffentlich noch klar werden. Damit hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Stimm dich, dem neuen Podcast bei Detektor FM. Wir sind Alexander Kunze
und Eva Morlang.
Und wir freuen uns drauf, jetzt zu starten. In dieser ersten Folge wollen wir erstmal erklären, wie grundlegend die Stimme funktioniert. Aber zuerst mal haben wir uns umgehört, inwiefern überhaupt Leute schon sich mit ihrer Stimme auseinandergesetzt haben oder sich darüber Gedanken machen.
Und dabei kam folgendes Ergebnis.
Ich finde meine Stimme eigentlich ganz angenehm, weil sie nicht so ganz hoch ist. Ich habe immer ein bisschen das Gefühl, das beruhigt Leute auch. Wenn ich aufgeregt werde, verhaspel ich mich immer total schnell. Das nervt.
Ich stehe sehr positiv zu meiner Stimme.
Eher überraschend negativ überrascht, so, oh Gott, das bin wirklich ich, wenn ich mich aufgenommen höre.
Ich glaube, ich habe eine recht warme, weiche und trotzdem klare Stimme und ich glaube, die ist ganz gut, so wie sie ist, zumindest zum Singen.
Mir fällt es schwierig, locker mit der Stimme zu sein. Ich habe das Gefühl, ich spreche zu hoch für eine Frauenstimme und ich versuche immer sehr tief zu reden, aber es ist ein wenig schwierig.
Mittlerweile gut. Durch meinen Job natürlich irgendwie finde ich das ganz angenehm und höre mir gerne beim Sprechen zu. Ich höre auch immer Sprachnachrichten, wenn ich die verschicke auf dem Handy, nochmal an.
Ich bin eigentlich recht zufrieden mit meiner Stimme. Ich mag es, sie kontrollieren zu können. Dass ich zwischen Kraft und einer ganz sanften Stimme unterscheiden kann und gelernt habe, damit umzugehen. Das finde ich cool.
Was hältst du davon?
Also es ist ja schon mal eine Riesenbandbreite, die da kommt, ne? Manche Leute sind da noch total befangen, haben sich wohl noch nicht mit auseinandergesetzt, manche schon sehr.
Ja, ja. Man merkt auch richtig, wer da vielleicht ein bisschen tiefer im Thema drin ist und wer sich das erste Mal vielleicht einen Gedanken dazu gemacht hat.
Genau, also es waren durchaus Leute dabei, die auch mit der Stimme arbeiten, jetzt hier Radiokollegen, ein paar Leute, die singen. Ja, aber man hat auch schon ein paar ganz klassische Baustellen gehört, ne? Zum Beispiel bei Frauen das Thema, Stimme ist so hoch.
Ja, und sie würde gerne tiefer sein und dann mit so einem Ansatz.
Aber dann ging es teilweise auch schon um Ausdruck, ne? Wie wirkt die Stimme? Wie kann man mit der spielen? Darum ging es auch schon.
Ja. Und man merkt auch ganz klar, Stimme ist ein ganz schön sensibles Thema.
Ja, super individuell. Wir haben natürlich auch schon hier extrem unterschiedliche Stimmen gehört, einfach schon ganz tolle verschiedene Eindrücke bekommen. Ich muss sagen, Stimme ist für mich auch ein extrem persönliches Thema, weil wenn jemand meine Stimme kritisiert, dann ist es, als würde jemand meinen Körper kritisieren, meinen Po oder meinen Bauch. Das ist nicht so, wie wenn jetzt jemand einen Text, den ich geschrieben habe, auseinandernimmt.
Für mich geht das fast sogar noch tiefer. Also ich habe das Gefühl, wenn meine Stimme kritisiert wird, dann muss ich sagen, daran kann ich gar nichts ändern. Ich könnte vielleicht noch ein bisschen abnehmen oder vielleicht meine Haare anders schneiden. Aber die Stimme, da stehe ich erstmal vor einem Problem irgendwie.
Mhm.
Und ich meine, ich bin ja jetzt nur mal Logopäde und persönlich ich habe mich deshalb auch so viel damit beschäftigt, weil ich schon seit früher Kindheit irgendwie mit der Stimme zu tun habe und mich immer gefragt habe, wo kommt die eigentlich her? Und ich glaube, das interessiert viele Leute.
Und wie hast du dich dann zuallererst informiert? Also hast du schon mal als Teenager quasi Wikipedia Stimme dir durchgelesen, oder?
Es war eher so, ich hatte immer eine ganz tolle Stimme und habe immer ganz viel Lob bekommen und habe mir gedacht, wo kommt die denn bloß her? Ich habe dann immer irgendwie in den Spiegel geguckt und ja, ich wusste überhaupt gar nicht, was da eigentlich in mir drin so passiert und habe deshalb dann ja auch im Endeffekt die Ausbildung gemacht zum Logopäden und habe auch ganz viel Gesangsunterricht genommen und so weiter. Aber so richtig klar, es war für mich immer noch irgendwie alles so ein, ja, die Stimme, die ist irgendwie im Raum. Es war für mich nie klar. Es war für mich nie, aha, das ist also eine Stimme. Und darum habe ich diese Ausbildung gemacht. Und darum wollen wir das ja auch vermitteln, weil ich glaube, das ist wichtig zu wissen.
Ja, da kann ich auch noch extrem viel lernen. Ich habe mit der Stimme viel zu tun, weil ich halt Radio mache, Podcasts und ja auch wie du singe in einem Chor und auch viel Gesangsunterricht hatte. Aber so richtig viel, wie es da in uns aussieht, weiß ich dann doch auch noch nicht. Bin sehr gespannt. wir wollen uns ja immer Expertinnen und Experten dazu holen, um möglichst viel Wissen in diesen Podcast reinzukriegen, aber wir wollen auch ganz praktisch werden.
Oh ja, also für mich ganz, ganz wichtig ist auch zu sagen, dass wir Professor Dr. Fuchs mit an Bord geholt haben. Und er ist ein renommierter Phoniater, also ein Stimmarzt. So alle aus der Szene werden ihn kennen, denn Stimme ist auch eine kleine Szene. Es gibt viele Diskussionen, es gibt viele Problematiken, was ist nun wichtiger und alles Mögliche. Soweit wollen wir heute noch gar nicht gehen, werden wir aber noch.
Genau, und Herrn Professor Fuchs haben wir auch gefragt, wie er überhaupt so das Wissen in der Bevölkerung einschätzt, was die Stimme angeht.
Ich glaube, in der breiten Bevölkerung ist ein umfängliches, differenziertes Wissen über die Stimme eher selten zu finden. Wir erleben das im klinischen Alltag dadurch, dass Patienten, die mit Stimmstörungen zu uns kommen, oft berichten, dass sie überhaupt das erste Mal darüber nachgedacht haben, warum ihre Stimme nicht funktioniert. Und zugleich ist es auch eine Erfahrung aus der Stimmübungsbehandlung, dass ein ganz wichtiger erster Schritt darin besteht, die Eigenwahrnehmung und auch die Kenntnisse über die eigene Stimme überhaupt erstmal zu schulen, damit man eine Voraussetzung hat, an der Stimme dann auch wirklich arbeiten zu können. Das liegt sicherlich auch ein bisschen daran, dass das in der Schule ja nicht so gelehrt wird. Wenn man jetzt nicht in einem Stimmberuf das Glück hat, in der Ausbildung etwas über Stimme zu erfahren, ist das ja auch eher ein Thema, was auch in den Medien nicht so intensiv bearbeitet wird. Es gibt immer mal wieder Wissenssendungen, wie die Ihre auch hier, aber das ist doch eher, sagen wir mal, rar. Und deswegen glaube ich, wenn man von stimmlichen Problemen nicht gestört wird, dann beschäftigt man sich unter Umständen auch gar nicht damit. Man setzt einfach voraus, dass die Stimme gut funktioniert und ärgert sich erst drüber, wenn es nicht der Fall ist.
Ja, ja. Also aus meiner Erfahrung ist es auch oft so, am Anfang, wenn man jetzt mit der Atemtherapie beginnt, oft haben die Leute fast das Gefühl, man würde jetzt was Esoterisches mit ihnen machen, ja. Obwohl man ja ihnen einfach nur die Wahrnehmung für die Atmung, für die Drucksysteme einfach darstellen möchte.
Das ist auch das, was uns Patienten zuweilen rückkoppeln. Wo haben sie uns denn da oder wo haben sie mich denn da hingeschickt, wenn man jetzt fragt, wie sind die ersten 10 Therapieeinheiten denn beim Logopäden beispielsweise gewesen. Ja, das liegt einfach daran, dass wir auch verlernt haben, unseren Körper wahrzunehmen. Das betrifft ja nicht nur die Stimme, das betrifft ja auch viele andere Dinge und dass man bei vielen Menschen erstmal wieder trainieren muss, überhaupt die Wahrnehmung für den eigenen Körper zu wecken und weiterzuentwickeln.
Ja, da plauderst du jetzt also auch schon so ein bisschen aus dem Nähkästchen, Alex. Finde ich ganz spannend. Also du wirst dann da schon halb wie so ein Yoga-Lehrer wahrgenommen, oder was?
Ja, ein bisschen schon. Also es kommt natürlich auch auf die andere Person an. Also so in so einer stimmbildnerischen oder stimmtherapeutischen Situation, die mir immer sehr sensibel und sehr vertraut vorkommt. Wir hatten es vorhin schon angesprochen, die Stimme zu kritisieren ist immer irgendwie schwierig. Sie geht nicht anders. Und deshalb mag ich es so. Es ist wie so ein Fadenspiel. Man muss sehr vorsichtig sein. Man muss schauen, wie formuliere ich was? Wie gehe ich mit der Stimmung im Raum um? Da kommt ganz viel zusammen. Und es ist ganz einfach, die Stimme aus dem Esoterischen rauszuholen, denn das sind physikalische Faktoren. Und wir als Menschen können leider die Stimme schwer begreifen, wenn wir sie nur mit, ja, da kommt ein Unterdruck, der geht gegen die Stimmlippen, dann kommt irgendwie ein Oberdruck, dann kommt irgendwie subglottal irgendwas. Das kommt später auch noch, aber das bringt einem erstmal nichts. Es ist viel leichter. Eva, mach doch mal einfach und jetzt stell dir einfach mal vor, du hättest was richtig Leckeres zu essen, lässt unsere Zuhörer mal einfach daran teilhaben. Und da passiert viel mehr. Da passiert allein dieses Bild bringt Muskulatur, die du nicht mal kennst, die ganz unbewusst abläuft, bringt mit in Wallung. Und darum arbeiten wir auch in der Stimmtherapie und ich denke auch in viel, also ich weiß es von ganz vielen stimmbildnerischen Tätigkeiten, dass die Leute mit Bildern arbeiten. Und das kann einem am Anfang schon komisch vorkommen.
Und das können wir aber zum Glück in einem Podcast auch ganz gut rüberbringen. Podcast, Radio ist ja auch ein bisschen wie Kino im Kopf. Also wir versuchen das immer schön bildlich rüberzubringen. Ja. Wir haben jetzt schon von Stimmtherapie gesprochen. Wir machen diesen Podcast natürlich auch hoffentlich für ganz, ganz viele Menschen, deren Stimme erstmal gesund ist. Aber trotzdem nochmal zu diesem Thema Stimmstörungen. Dazu werden wir irgendwann auch nochmal eine eigene Folge machen. Wie viele Menschen betrifft das eigentlich? Das haben wir auch Herrn Fuchs gefragt.
Ich glaube, dass die Häufigkeit von Stimmstörungen vor allen Dingen in den Bereichen zunimmt, wo eine Diskrepanz besteht zwischen den oft beruflichen stimmlichen Anforderungen auf der einen Seite und den stimmlichen Möglichkeiten bzw. den stimmtechnischen Voraussetzungen auf der anderen Seite. Also Stimmberufler sind hier vor allen Dingen natürlich diejenigen, die ein erhöhtes Risiko haben, auch eine für das Leben und für den Beruf relevante Stimmstörungen zu bekommen. Und vielleicht als ein Beispiel mal, es gibt eine Berufsgruppe, die gab es für uns vor 20, 15 Jahren noch gar nicht, aber die rennt uns jetzt die Sprechstundentüren ein, würde ich mal sagen. Das sind beispielsweise Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Callcenter. Also Leute, die den ganzen Tag, manchmal 8 Stunden am Telefon mit Kunden oder mit irgendwelchen anderen Leuten am Telefon sprechen müssen. Zum Teil, wenn sie im Beschwerdemanagement sind, auch mit negativen emotionalen Kontext, ne? Da werden sie beschimpft, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Und diese Callcenter-Mitarbeiter, die kriegen ja gar keine Schulung über ihre eigene Stimme, also in der Regel zumindest. Jetzt beginnen, also wir wissen es von einer großen Versicherungsgesellschaft, die jetzt mal beginnt, ihre Callcenter-Mitarbeiter auch stimmlich auszubilden. Das finden wir sehr gut. Aber das ist eben ein Beispiel dafür, dass es ganze Berufsgruppen gibt, die einfach stimmlich gefordert sind, aber gar nicht das Rüstzeug dazu haben. Und die haben natürlich ein großes Risiko, ein Stimmproblem zu entwickeln.
Also sind echt mehr Leute betroffen, als man erstmal vielleicht so denkt. Und vor allem sind es eben auch Leute, die das selber gar nicht so wahrnehmen, dass sie so einen Sprech- und Stimmberuf haben.
Es ist auch so, dass so eine Stimmstörung meistens am Anfang nicht wirklich bemerkbar ist. Ja, also du kommst nicht auf die Idee und sagst, ich wache heute Morgen auf und sage, jetzt habe ich eine Stimmstörung, die ist gestern erst gekommen. Sondern das ist ein ganz fließender Prozess in den meisten Fällen. Es gibt natürlich auch Fälle, wo das ad hoc kommt, ja. Aber meistens geht es erstmal los, man fühlt sich unwohl oder spricht bei Erkältung. Das geht irgendwie nicht weg. Das sind so die
räuspert
Wege.
Räuspert sich zu oft.
Räuspert sich zu oft. Das geht gar nicht. genau. Und was ich glaube, was jetzt erstmal ganz wichtig ist für alle, wie eigentlich die Stimme so
funktioniert.
Dass
wir mal die Grundlage schaffen, genau.
Ja, denke ich auch.
Los geht's, Alex. Erklär mal so, dass wir es alle verstehen.
Erklär mal so, dass ihr das alle versteht. Was passiert zuerst? Das kann ich ja eigentlich auch dich fragen. Was passiert zuerst, wenn du Stimme machen willst? Wenn du eine Stimme produzieren willst?
Ich brauche Luft.
Du brauchst Luft. Und die Luft, die ziehst du ein durch die Lunge. Ja, also nicht durch die Lunge, sondern eigentlich durchs Zwerchfell. Das Zwerchfell ist so ein Muskel, der direkt unter deiner Lunge sitzt. Ja, er teilt quasi fast den ganzen Körper durch. Und wenn du einatmest, atme mal ein. Was passiert mit dem Bauch?
Der geht raus.
Der geht raus, genau. Weil das Zwerchfell drückt quasi die ganzen inneren Organe nach außen. Dadurch wirst du ein bisschen dicker. Mhm. Und wenn du dann die Luft wieder rauslässt,
wird der Bauch wieder dünner.
Dann wird der Bauch wieder dünner. Und wir wollen aber keinen dünnen Bauch, sondern wir wollen eine richtige Atmung.
Wir wollen einen aktiven Bauch, ne, der schön wackelt.
Wir wollen einen aktiven Bauch, genau. Also wir wollen quasi, dass der Bauch erstmal ganz aktiv beteiligt ist an der Atmung. Und wie bei einer Spritze ist es. Ja, also stell dir vor, du hast eine Spritze, ziehst sie auf. Was passiert? Es entsteht ein Unterdruck. Ein Unterdruck, das Wasser oder was auch immer du da hast, wird eingesogen. Und so wird auch durch das Zwerchfell die Luft in die Lunge reingezogen. Ja, so kann man sich das sehr gut vorstellen. Was hier oft ein Problem ist, das nehme ich auch gleich mal vorweg, dass die Leute das dann staunen. Ja, ich nenne das dann gerne so Klavierheberatmung. Ja, die machen dann, wie wenn man so ein Klavier...
dann ist alles fest, ne?
Ja, genau. Schultern. Also wenn man jemanden sagt, atme mal tief ein, dann machen die meisten... Und dann machen sie sich fest. Und das ist dann natürlich ein Problem, denn dadurch hat man gleich, ja, man hört es sogar richtig, die Stimmlippen fest zusammengemacht, einen Überdruck an den Stimmlippen produziert. Und das ist auch schon wieder problematisch. Wir gehen aber erstmal weiter mit der Atmung. Wir haben eingeatmet, die Luft ist drinne. Und jetzt geben wir die gut ab. Jetzt geben wir die ab, wie auch bei der Spritze.
Dosiert.
Dosiert,
ganz
genau.
Nicht alles auf einmal rauspusten.
Genau, sondern wir gehen ganz langsam und dosiert vor. Und das kann man auch mal ganz kurz machen. Also atme mal ein. Und dann ganz langsam einfach die Luft rauslassen.
Ich könnte jetzt, wenn du jetzt sagst, mach mal so lang, wie es geht, dann würde ich noch anders einatmen, damit ich mir ganz lange verteilen kann, den Ausatmen.
Genau, und das muss man lernen. Ja, ich meine, Eva, du hattest ja auch Stimmbildung und so. Das ist,
natürlich.
Das ist auch bestimmt für ein paar Hörer jetzt nichts Neues, was da passiert und wie man das einstellt. Für manche aber doch. Denn die Luft ist jetzt drinne, der Sauerstoff wurde rausgeholt. Der interessiert mich jetzt als Stimmtherapeut, als Logopäde weniger. Mir geht es vielmehr darum, dass diese dosierte Luft die Stimmlippen erreicht. Ja, die kommt da an. Und wenn sie dort angekommen ist, dann müssen die Stimmlippen geschlossen sein. Ja, die sind geschlossen und dann fragt man sie erstmal, Moment mal, wie kommt das dann da durch? Und das kann man auch hören, das ist dann quasi, also es gibt verschiedene Wege. Aber ein Weg ist zum Beispiel, dass man so ein, dann hört man am Anfang ein, das ist so ein glottes Tönchen, ja. Also so ein Ton quasi, den die Stimmlippe von sich aus macht. Und unter den Stimmlippen. Die sind im Kehlkopf, ja, also im Hals, im Kehlkopf sind die gespannt, ja, und die sind offen, wenn du einatmest, wie so ein Dreieck sind die geöffnet und sind geschlossen, wenn du einen Ton gibst. Ja, das ist dann quasi die Tongeberstellung oder Phonationsstellung. Und dann kommt also dieser Druck von unten. Jetzt stell dir vor, du hast die Spritze angeschlossen an so eine Seite. Dann muss dieser Druck darunter so sein, dass er die Stimmlippen in Schwingung bringt. Wenn ich zu viel gebe, ja, wenn die Stimmlippen in Ordnung sind und ich gebe zu viel Luft, dann höre ich mich ungefähr so an.
Mhm. Ja, ganz gehaucht.
Ganz gehaucht, genau. Nicht geflüstert, aber sehr gehaucht. Und das heißt dann vor allem, dass ich zu viel Luft durchlasse.
Ist auch ineffizient, ne? Dann muss ich ja ständig nachatmen, wenn ich immer so viel Luft verliere.
Ja, und meistens kommen auch mehrere Faktoren gleichzeitig. Ne? Ich atme erstmal schön in die Schultern rein, habe wenig Luft. Ja, die Lungen sind ja aufgebaut wie so umgedrehte Sektgläser, könnte man sagen. Und dann, wenn ich in die Schultern einatme, kann ich nur sehr wenig einatmen. Und dann ist es meistens so, dann kommt auch nur noch sowas raus. Und dann muss man alle 3 Sekunden wieder neu Luft holen. Genau. Es kann natürlich genauso sein, du kannst zu viel Luft geben, ja, aber du kannst auch zu wenig geben. Das ist ein bisschen schwerer vorzumachen für mich. Das ist zu viel Spannung an den Stimmlippen, ja, und zu wenig Luft. Man hört richtig dieses Blub, 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 so eine knarrende Stimme, ja. Man muss sich da vorstellen, so einen langjährigen Raucher, kann man sich da eigentlich sehr gut vorstellen drunter.
Rauchen ist nämlich auch sehr schlecht für die Stimme.
Oh ja,
dazu später mehr.
Dazu kommen wir noch, genau. Grundsätzlich wird dort an die Spannung hergestellt und wir haben eine Grundfrequenz. Die hört sich nicht toll an, das ist so ein, am meisten ähnelt sie vielleicht einem A, ja, und ist so ein irgendwie sowas. Das ist erstmal das, was entsteht, wenn wir nur die Saiten in Schwingung versetzen. Wie bei der Geige ohne Korpus, so ein Bup, 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 haben wir das auch an den Stimmlippen, ja, ganz, ganz verbindlich.
Aber da gesprochen. Sind noch keine Resonanzräume, die irgendwie klingen.
Nicht. Okay. Nicht. Das ist erstmal die Grundfrequenz, der Grundton. Jetzt bauen wir da aber mal was auf. Und zwar kommen wir jetzt zum Kehldeckel. Der Kehldeckel, der ist auf dem Kehlkopf drauf befestigt, ja, und
wie so eine Klappe?
Wie so eine Klappe, genau, und dient als Konzertdach, jetzt in der Stimmfunktion. Beim Schlucken sieht das anders aus, aber bei der Stimme ist es quasi ein Resonanzverstärker. Und ich mache es auch mal vor, also wenn ich so eine Stimme mache, ja, so ein bisschen operant, man hört es auch oft in den Opern, machen die immer so ein
ja, und ja. Es gibt auch Sänger, die sprechen auch immer so, ja. Auch im Privatleben.
Ganz genau. Die stellen diese Gähnweite her. Ja, also die gehen mit dem Kehlkopf nach unten und was passiert dadurch? Die haben mehr Kehldeckelfläche, ja, und verstärken
also
die Resonanz.
Also dieses Dach quasi wird dann größer oder mehr aufgespannt.
Und dadurch hört sich das dann in dem Moment so an. Also das, was da...
Ist das sehr gesund oder...
Ja, also es ist...
Oder schonend oder kann man jetzt sagen, das ist gut oder schlecht?
Es ist grundsätzlich gesünder, wenn der Kehlkopf tief steht. Gehe ich nochmal einen ganz kleinen Schritt davor. Also wir waren bei dem Kehldeckel und der Kehldeckel macht quasi wie ein Konzertdach so eine Gähnweite. Ja, also eine Gähnweite wird hergestellt und der Ton geht weiter. Oder er macht halt keine Gähnweite, aber er bringt Resonanz hinzu oder er bringt erstmal Lautstärke, viel Lautstärke kommt er dazu. Dann unser Kopf besteht aus ganz vielen Hohlräumen. Ja, also und wir haben so viele Knochen und wir können den...
Nasennebenhöhlen,
auch
alles,
auf die
was
Knochen
gerne mal verstopft
selber.
Ist, wenn man erkältet ist.
Ja, da kann man sie sehr gut spüren. Und auch die Knochen selber, die sind, fast alle sind hohl, ja, weil sonst wäre es viel zu schwer. Und die dienen uns aus stimmtherapeutischer Sicht oder aus Stimmsicht, ich sage jetzt aus Stimmsicht, dienen die uns als Korpus. Als Korpus wie bei einer Geige. Ja, wir bringen die als Klangkörper, genau. Die bringen wir zum Schwingen und können dadurch ganz verschiedene Reichweiten herstellen. Ja, man kennt es ja, so eine sehr kleine Stimme, ja, vielleicht mit sehr wenig, ja, jetzt rede ich fast ohne meinen Klang, aber ich kann auch genauso lauter reden in dieser Art, aber das hört sich irgendwie nicht gut an, sondern ich brauche so eine gewisse Freiheit, eine Resonanz. Ich muss was zum Schwingen bringen. Ja? Resonanz heißt ja nur Schwingen, also es schwingt etwas mit etwas Schwingendem. Ja, so ungefähr ist die Definition davon. Jetzt sind wir genau in dem Raum, wo Artikulation entsteht. Wir sind im Vokaltrakt. Der Vokaltrakt, der beginnt genau dort, wo der Kehldeckel endet und geht bis zu den Lippen vor.
Also Rachen und alles im Mund irgendwie. Zunge,
genau. Zunge gehört Gaumen. Dazu, Gaumen gehört dazu, das alles. Mhm. Und dieser Vokaltrakt, ja, in dem ist ganz viel möglich. Wir können den Stimmsitz verteilen. Also habe ich jetzt richtig weit vorne, ja, also habe ich so einen Stimmsitz, der sehr weit nach vorne geht. Oder so einen ganz nach hinten verlagerten Stimmsitz. Oder bin ich eher in der Mitte, was zu empfehlen wäre. Genauso entscheidet sich dort,
Wie nasal bin ich?
Wie so ein, ne, offen kann ich es nicht. Aber es entscheidet sich ganz viel von unserem individuellen Stimmklang. Also der Ton verlässt, oder der Klang verlässt unseren Körper, ja, verlässt den Vokaltrakt und wir nehmen ihn wahr. Ja, und das ist ein entscheidender Punkt, wo wir auch immer eingreifen können. Wir nehmen nämlich über verschiedene Leitungen wahr. Ja, also wir nehmen den Ton, das kennt ja jeder, man hört den Ton anders.
Man hört sich selbst tiefer.
Man hört sich
selbst
tiefer.
Wenn man dann sich auf einer Aufnahme hört, denkt man, oh Gott, so hoch klingt
ich. Ja, genau. Man denkt sich dann immer, ja, warum habe ich so eine hohe Stimme auf einmal? Mhm. Und das liegt vor allem daran, dass der Klang, die Klangwahrnehmung für uns eine andere ist, weil wir mehr Wege haben. Ja? Über den Knochen nehmen wir es auch nochmal wahr und der andere nimmt es nur über die Luft wahr. Und dadurch verschiebt sich unsere Wahrnehmung dabei. Wir entscheiden über unsere Wahrnehmung, wird es dann an unser Gehirn rückgekoppelt, ja? Und das Gehirn schaut dann genauso, wie sind gerade meine Stimmlippen, wie ist das alles aufgebaut, das merken wir ja gar nicht.
Deswegen ist es ja auch vielleicht so, dass taube Menschen, wenn die sprechen, das manchmal ein bisschen ja, weniger differenziert klingt, weil die nicht dieses Feedback haben, sich selber nicht hören, oder?
Genau. Voll. Die haben, wenn sie jetzt richtig taub sind, auch oft da ja, Stimmproblematiken oder so oder reden halt sehr undeutlich.
Weil diese Wahrnehmung einfach fehlt.
Genau, die haben nur dieses reine, ich habe mir antrainiert, das zu sprechen. Gerade wenn sie auch später taub werden, wird die Artikulation trotzdem noch schlechter. Das habe ich auch schon erlebt, genau. Mhm. Ganz wichtig ist auch noch Haltung, ja, also die Haltung und die Bewegung. Das ist ein riesiger Punkt, der...
Der ja auch die Atmung dann beeinflusst, ne?
Genau.
Wenn ich ganz krumm sitze, kann ich nicht gescheit atmen.
Genau, also dadurch, dass der Kehlkopf auch aufgestöpselt ist, quasi auf der Luftröhre und an so Hängemuskulatur hängt, ist es schon mal wichtig, wie ist mein Kopf? Ja, gehe ich jetzt so nach unten, also das seht ihr ja jetzt nicht alle.
Wenn du das Kinn so anlehnst.
Ja, quasi. Wenn ich das Kinn so anlehne, dann habe ich schon mal ganz schön viele Probleme, trotzdem klar zu reden. Ja, ich versuche es. aber genauso das Gleiche ist es, wenn ich jetzt hier halb auf einer Couch liege, so irgendwie an der Seite, so, dann habe ich meinen Luftraum eingeschränkt. Mein Zwerchfell liegt schräg irgendwie in dem in meinem Bauch, ja, und dadurch kann ich dann auch schon wieder schlechter atmen. Ja, und diese Prozesse sind ja das, was die Stimme im Endeffekt beeinflusst.
Okay, also ich fasse nochmal kurz zusammen. Atmung, dann drip, ich gehe jetzt hier hoch an meinem Körper, Stimmlippen, Kehlkopf, dann Vokaltrakt, also
gut.
Alles zwischen Kehlkopf und Lippen,
ja.
Zunge, Gaumen und so weiter. Was man Artikulation nennt.
Ja, also es entsteht Artikulation.
Es entsteht Artikulation. Und dann die Wahrnehmung, dass ich selber höre und spüre, wie es klingt und dann natürlich auch korrigieren kann.
Genau, und das Gehirn, ja. Also, ja. Dass du auch dann quasi das umsetzen kannst und vielleicht anpassen kannst. Das sind die 5 Sachen.
Was auch noch eine riesige Rolle spielt dafür, wie unsere Stimme klingt, ist die Psyche. Zum einen beeinflusst unsere Psyche die Stimme, also wir klingen anders, wenn wir uns schlechter fühlen. Und andersrum verrät die Stimme ja auch total viel über uns. Und das hat uns auch Herr Professor Fuchs nochmal erklärt.
Also der sprachliche Zusammenhang zwischen Stimme und Stimmung ist nicht zufällig, sondern in der Tat hören wir ja an einer Stimme, wie es dem Gegenüber geht. Das ist ein biologisch auch sinnvoller Prozess, weil damit habe ich ja einen zusätzlichen Kommunikationskanal neben der semantischen Information, also dem, was ich sage, über die Art und Weise, wie ich es sage, zusätzliche Informationen zu geben. Und es ist ganz spannend, wenn man mal daran denkt, dass das ja etwas ist, was ein Kind im Rahmen seines Spracherwerbs genauso erwerben muss, wie das Lexikon oder die ganzen grammatikalischen Regeln seiner Muttersprache. Das heißt, im Rahmen der Sprachentwicklung der ersten 6, vielleicht auch 8 oder 10 Lebensjahre eines Kindes, kommt es sehr darauf an, dass ein Kind auch erlebt, wie muss denn meine Stimme klingen, damit ich traurig klinge? Oder also damit ich beispielsweise klar mache, warum ich jetzt weine. Oder ob ich freundlich um was bitte oder wütend etwas einfordere. Dann klingt ja auch meine Stimme ganz anders.
Ja, diesem Thema mit der Psyche werden wir bestimmt auch nochmal eine ganz eigene Folge widmen.
Da steckt auch eine ganze Menge drin. Also das ist, man merkt ja auch, wenn jemand traurig ist oder wie wir am Anfang waren wir noch aufgeregt, jetzt mittlerweile in der Mitte des Podcasts.
Sind wir super locker.
Schon, ziemlich. Bin ich auch froh drüber.
Gott sei Dank. Es wird also immer besser von Folge zu Folge, das können wir hiermit versprechen. Wir haben jetzt also erklärt, wie die Stimme funktioniert, dass sie ein emotionales Ausdrucksmittel auch ist. Also gut bei Stimme sein ist wichtig, so viel sollte jetzt klar sein, aber wie geht das? Wie können wir unserer Stimme schmeicheln, unserer Stimme was Gutes tun? Ich habe so ein bisschen immer im Kopf, alles was Spaß macht, ist schlecht für die Stimme. Also Rauchen betrifft mich jetzt nicht so, Alkohol, Schokolade,
Und die Liste kann man leider sehr weit fortführen.
Ja, lauter Verbote. Aber wir wollten natürlich für euch auch noch was Positives raussuchen. Was kann man denn Positives tun, was der Stimme gut tut? Und dazu sagt Professor Fuchs Folgendes.
Sie sollten Ihre Stimme trainieren, besser wahrzunehmen. Nehmen Sie sich doch beispielsweise mal auf. Entweder auf dem Audiomedium oder besser noch sogar mit Video, das ist heutzutage alles kein Problem, und beobachten Sie sich mal und hören Sie sich mal zu, wie Sie einen kleinen Vortrag halten oder wie Sie mit anderen kommunizieren. Zweitens, trainieren Sie Atmung, denn die brauchen Sie zum Stimmenproduzieren. Das heißt, atmen Sie gerade in Situationen, wo Sie aufgeregt sind, wo Sie vielleicht was Wichtiges ansagen müssen, wo vielleicht ein Vortrag zu halten ist oder eine wichtige Mitteilung zu machen ist oder ein Gespräch beim Chef oder was auch immer, konzentrieren Sie sich immer wieder darauf, Luft abzulassen. Also wirklich mal tief auszuatmen, damit dem System wieder so eine Art Entspannungsstellung erstmal zu ermöglichen, bevor man dann die Stimme wieder aufbaut. Also Atmung kann trainiert werden und das sind manchmal so ganz einfache Übungen, dass Sie auf dem Weg zur Arbeit einfach mal Atem trainieren und bewusst wahrnehmen, wie viele Schritte brauchen Sie eigentlich für die Einatmung, wie viele Schritte für die Ausatmung. Und Sie können dann mal versuchen, kurz einzuatmen und möglichst lange auszuatmen. Das wird Ihrer Stimmatmung auch gut tun. Kehlkopffertigkeit zu trainieren geht vor allen Dingen mit Lockerungsübungen. Das ist das, was oft als ein bisschen lächerlich wahrgenommen wird oder esoterisch oder was auch immer. Aber hier geht es eben wirklich darum, den Kehlkopf als Ganzes, aber auch die Strukturen innerhalb des Kehlkopfs möglichst wenig verspannt einzusetzen. Und solche Lockerungsübungen, die eben dann mit Unterkieferschütteln oder mit solchen Brrr-Lauten zu tun haben, die haben das Ziel, die Artikulationsmuskulatur, die Muskulatur des Mundbodens, aber eben auch die kehlkopfhebende Muskulatur möglichst zu entspannen, um damit eine große Beweglichkeit zu erzeugen. Und das Gleiche gilt auch für die Artikulationsorgane. Nehmen Sie die erstmal wahr. Was macht denn meine Zunge eigentlich, wenn ich diesen oder jenen Vokal bilde? Wie kann ich auch gut artikulieren, ohne gekünstelt zu wirken? Ja, viele nuscheln heutzutage, viele geben sich gar keine Mühe mehr in der Artikulation und sind deswegen schlechter verständlich, haben damit auch geringere stimmliche Ausdrucksmöglichkeiten. Hören Sie sich gute Vorbilder an, auch das kann eine Aktivität sein, die man mal machen kann. Also Leute, die Ihnen stimmlich gefallen, horchen Sie da mal genau hin, warum die Ihnen eigentlich stimmlich gefallen. Ist es die Sprechmelodie beispielsweise, die Ihnen gefällt, oder ist es so eine Art Empathie, die in der Stimme auch zu hören ist? Das sind so Elemente, die man versuchen kann, sich dort auch abzugucken und bei sich selbst letztlich anzuwenden.
Dann setzen wir davon doch gleich mal was in die Tat um, oder? Wir können jetzt hier nicht alles machen, dieses sich selbst zu Hause aufnehmen. Klar, das kann jeder von euch selbst machen.
Ja.
Aber eine Übung würden wir jetzt mal hier demonstrieren.
Genau. Es geht erstmal um das Basic Wahrnehmung. Eva, leg dich doch mal bitte hier, das seht ihr nicht, aber wir haben im Studio sogar eine Couch. Die ist toll. Warte.
Ich mache mich bereit. Moment. Man hört mich dann jetzt nicht mehr.
Naja, vielleicht nehme ich das Mikro damit rüber oder du kriegst das Mikro, was ich hier gerade nehme.
Also ich leg mich da mal aufs Sofa.
Also Eva, du liegst ja jetzt auf dem Sofa und egal, ob ihr zu Hause gerade sitzt oder steht oder liegt, schließt einfach mal eure Augen und beobachtet eure Atmung. Wo geht sie hin? In den Bauch? In die Brust? In die Schultern? Wir wollen ja eine tiefe Atmung, aber erstmal ist es wichtig, den Zustand wahrzunehmen, den wir momentan haben. Dann schnuppert einmal die Luft ein. Ihr werdet merken, dass dabei eine große Bewegung am Bauch zu spüren ist. Im nächsten Schritt geh wieder in den Beobachtermodus und versuche ganz locker deine Luft an die gleiche Stelle zu lenken, wo du gerade auch die Bauchbewegung gespürt hast. Ganz locker und ganz langsam atmest du in den Bauch ein und wieder aus. Das ist unsere Grundlage. Über die ganze Zeit soll die Atmung so bleiben. Wenn es dir vielleicht noch nicht gelingt, kannst du den Podcast auch einfach stoppen und es noch einmal ausprobieren. Jetzt gebe ich der Luft mal Prozente, und das meine ich nicht im alkoholischen Sinne, sondern atme einmal 100% in den Bauch ein.
100%, das meint so viel, dass der Bauch gut gefüllt ist. Dann lasse 50% raus. Stoppe dann und denk daran, dass du dabei nicht am Hals staust, sondern nur die Bauchbewegung anhältst. Und lasse die restliche Luft jetzt aus. Wir wiederholen die Übung nochmal. Denke wieder daran, locker und aus der Beobachterperspektive die Luft in den Bauch zu führen. Zu führen, aber nicht zu kontrollieren. Du atmest 100% ein. Nicht übertrieben bis unter das Kinn voll, sondern ganz normal und gibst 50% ab. Wieder stoppe einfach den Bauch. Die Luft kann dir nicht entweichen, da die Luft wie bei einer Spritze durch den Unterdruck in deiner Lunge gehalten wird. Lasse dann wieder die Hälfte raus. Wir sollten jetzt bei 25% sein. Und dann lass den Rest der Luft raus. Jetzt machen wir ein lockeres. Dabei gibt es keine Punkte auf Schönheit, sondern es geht uns um die Wahrnehmung. Ganz langsam binden wir die Artikulation in unseren Fokus mit ein. Du atmest ein, ganz locker und lässt die Luft in Strömen auf. Beim liegen die oberen Zähne locker auf unserer Unterlippe. Du atmest wieder ein und ohne Druck lässt du die Luft entweichen. Jetzt versuche einmal den Luftstrom zu verlängern. Umso langsamer du deinen Bauch in seine Position fallen lässt, desto länger kannst du das F geben. Spüre dabei immer wieder nach, ob du einen Staudruck am Hals empfindest oder ob du ganz locker die Luft über dem Bauch mit einem F entweichen lässt. Du kannst die Luft dadurch steuern, da du jetzt eine Wahrnehmung dafür bekommen hast, wie die Atmung funktioniert. Du atmest wieder ein und noch einmal locker aus. Die Übung kannst du immer wieder wiederholen. Und ja, Eva, wie geht's dir denn gerade?
Schon entspannt.
Also was war für dich das Schwierigste? Hattest du das Gefühl, du hast gestaut an deinem Hals? Oder?
Ich habe schon gemerkt, als du das mit dem Hals angesprochen hast, dass ich da vorher gar nicht drauf geachtet hatte. Mhm. Ich hatte echt nur auf meinen Bauch geachtet. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, als du das gesagt hast, ach ja, stimmt ja, an meinem Hals passiert da ja gerade auch was. Und dann konnte ich das irgendwie ansteuern und da locker lassen. Und sonst wäre das, glaube ich, einfach so nebenbei passiert und ich hätte es gar nicht gemerkt.
Ja, ich glaube, das ist für die Zuhörer auch voll spannend zu hören, weil dieses Ansteuern, das ist auch wieder so ein Ding, wir machen das halt oft, ne? Wir sprechen viel, wir beschäftigen uns viel damit. Wenn ihr das jetzt nicht gleich hinbekommen habt, dieses Ansteuern, das ist eine Sache der Übung. Dann geht nochmal zurück zu dem lockeren Atmen. Erstmal ein- und ausatmen und die Stimme einfach locker lassen, so. Ja, das ist eine Stimmübung, die könnt ihr gerne mal ausprobieren. Es geht darum, dass ihr achtsam werdet. Es geht nicht darum, da was zu zeigen. Und ich muss ganz wichtig, muss ich das sagen, das ist wirklich nur, damit ihr es mal selber nachempfinden könnt. Aber wenn ihr merkt, dass ihr irgendwie Stimmbeschwerden habt, dass ihr einen Räusperzwang habt, heiser seid oder ein dauerhaftes Gefühl von so einem Globus, von so einem Stein im Hals, dann geht zum HNO-Arzt und nehmt nicht solche Übungen aus dem Internet. Ja, ihr müsst das dann abklären.
Auch wenn dieser Podcast noch so toll ist.
Nein, das... Das wollen wir einfach auch nicht. Das ist
keine Therapie. Nee, es war jetzt für mich auch irgendwie erstmal so ein Start, so in dieses Körpergefühl reinzukommen, ne? Was Professor Fuchs ja auch gesagt hat, diese Wahrnehmung.
Genau.
Und achtsam, ja, ich finde den Begriff toll, aber Achtsamkeit ist inzwischen natürlich auch so ein sehr ausgebeuteter Begriff irgendwie.
Okay, ja, ja.
Aber an sich, dass man sich erstmal wahrnimmt und dass das nichts Esoterisches ist, dass,
ja, das haben wir jetzt bewiesen. Wenn wir das jetzt
vermittelt haben.
Ja.
Hoffentlich. Also manchen kam diese Übung vielleicht auch sehr esoterisch vor, aber die haben dann wahrscheinlich schon abgeschaltet.
Oh, jetzt bin ich übersteuert. ja, genau, glaube ich auch. Also die haben dann bestimmt schon abgeschaltet. Ja,
ich gehe mal wieder in meine normale Position zurück.
Ja, ich lasse Eva mal durch.
Ja, ich bin jetzt tiefenentspannt, aber trotzdem versuchen wir jetzt nochmal kurz konzentriert und fokussiert zu sein. Lass uns nochmal zusammenfassen. Wir haben gelernt, dass es wichtig ist, dass wir uns selbst wahrnehmen. Dazu hat auch Herr Fuchs gesagt, ist eine ganz konkrete Übung natürlich auch, sich selber aufzunehmen, sich selbst anzuhören. Atemübungen oder auch Körperwahrnehmungsübungen wie diese zum Beispiel zu machen. Lockerungsübungen haben wir jetzt noch keine vorgemacht, aber könnte ja in den nächsten Folgen auch noch kommen.
Zum Beispiel Lippen flattern oder mal den Kopf wackeln. Oder
diese klassischen Dinge. Ne? Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt, Alex. Es war mir eine große Freude. Ich bin jetzt eigentlich bereit, ins Bett zu gehen. Das ist irgendwie krass, wenn man so im Berufsalltag dann mal mittendrin bei der Arbeit hier so eine Übung macht. Holt es einen ziemlich raus aus dem Arbeitsmodus. Vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Nächste Folge soll es besonders um die Sprechstimme gehen. Da werden wir mit einer Sprechwissenschaftlerin sprechen. So viel Sprech in einem Satz. Oh mein Gott. Ja. Und dann noch mehr darauf schauen, was wichtig ist beim Sprechen. Artikulation wird dann natürlich nochmal eine Rolle spielen. Aber auch so ein bisschen Wissen darüber, wie viel macht eigentlich die Stimme auch aus von dem, was am Ende ankommt. Also Inhalt mal beiseite. Wieso muss die Stimme stimmen, damit der Inhalt auch rüberkommt? Stimme stimmen, noch mehr Wortdopplungen. Wow. In der dritten Folge geht es dann mehr ums Singen. Also alle, die besonders sich auf die Sing-Stimmen-Folgen freuen, die werden dann in der dritten Folge auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt auch gerne euch bei uns melden. Eva, wo kann man sich melden?
Genau, es gibt eine E-Mail-Adresse stimme@detektor.fm. Da freuen wir uns über Feedback und Anregungen. Und ja, abonniert unbedingt diesen Podcast bei Spotify, Deezer, Apple Podcasts oder wo ihr uns eben hört. Dann verpasst ihr auf keinen Fall die nächste Folge. Und jetzt sagen wir einfach ciao. Danke fürs Zuhören. Ja,
genau. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören viel eher.
Bis zum nächsten Mal.
Stimm dich. Der Detektor FM Podcast für gutes Singen und Sprechen. Präsentiert von Isla Med Voice. Fürsorge für Hals und Stimme. Mehr Infos unter isla.de.